Und da, ne, ich bin ja bekennender Trekkie. Und es gibt ein wunderschönes Zitat, das treibt mich schon, also jahrelang treibt mich das um. Und zwar sind die da mal wieder auf einem Planeten gelandet, was da halt so passiert bei denen an so einem Donnerstag. Und dann gehen die da in eine Gesellschaft rein, die völlig technikfrei lebt. Und dann tauschen die sich aus und stellen fest, hey, die haben die ganze Warp-Technik und so weiter, haben die alles. Die benutzen sie nur nicht, weil sie haben entschieden, sie wollen das nicht benutzen. Und dann sind natürlich die von der Enterprise sind natürlich total baff und sagen, hey, was soll denn das? Ihr könnt euch das Leben leichter machen und so. Und dann sagt die Frau, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir denken, wenn wir die Arbeit des Menschen eine Maschine machen lassen, dann nehmen wir dem Menschen was weg. Und diese Diskussion, die ist so unbequem, wie man sie sich nur vorstellen kann, die schieben wir alle wie eine große Bugwelle vor uns her.
Am Werk. Ein Podcast der Genossenschaft Werk 762.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Deep Dives zum Thema Unlearning und Exnovation mit der wundervollen Dr. Gudrun Töpfer. In der letzten Folge, falls es euch interessiert, haben wir über den Additionsreflex gesprochen und warum das Exnovieren so furchtbar schwierig ist. Und in der Folge wird es jetzt hochphilosophisch und wirklich zutiefst menschlich. In der Folge geht es eigentlich um alles. Es geht um Star Trek, Sauerteigbrot und sogar um Klangschalen. Wir haben wirklich alles mit drin, was geht. Wir springen auch gleich rein und stellen uns der Frage, warum das Ego von Führungskräften beim Exnovieren so oft im Weg steht. Im Podcast hört ihr von unserer Genossenschaft Peter und Silke und meine Wenigkeit. Ich bin Miriam und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Aber so jetzt zum Thema Führung, also Unternehmertum, ist das Thema Exnovation auch ein Ego-Problem? Das habe ich ja angewiesen. Ja, so, das war ja mein Projekt, da hängt ja hier meine Reputation. Das ist, ich sag jetzt mal, das war erfolgreich, ne? Wie Ramses das sagte, den Krieg verloren, ich habe gewonnen, baut sich eine Pyramide, fertig, war super.
Ja, also da findet natürlich alles die Anwendung, was in Unternehmen so Lustiges los ist an Menschlichkeiten. Und klar, wenn ich dann dieses Beispiel mit Edding Nagellack hat sich ja mittlerweile gut rumgesprochen. Und da war das Missverständnis zugrunde gelegen, dass es ein paar Personen in der Führungsetage gab, die besonders an diesem Produkt hingen. Das war gar nicht so. Ja, und deswegen hat man halt auf die Zahlen, die eigentlich sagen, wir müssten das Produkt einstellen, hat man nicht so geguckt jetzt, sondern gesagt, Mensch, nee, da probieren wir noch mal ein Quartal. Und dann machen wir hier noch mal einen anderen Ansatz und dann setzen wir hier noch mal eine Ressource drauf. Ne? Gleich das gute Geld im Schlechten hinterhergeworfen. So, und da, also das sind Abläufe, die kenne ich aus ganz vielen Projekten. Und da ist nicht nur dieses, eine Person hat zum Beispiel ein neues Tool, ein Computerprogramm, ein Programm gekauft und eingeführt und will dann davon nicht ablassen, sondern auch, dass Menschen in bestimmten Konstellationen ja ein ganz starkes Kompetenzerleben bekommen und sagen, in diesem Ding, da fühle ich mich wirksam, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich kompetent, da kann man mich alles fragen, auch wenn es die Person jetzt nicht erfunden hat oder nicht ins Unternehmen gebracht hat. Aber jemand hat da so einen Kompetenzraum, wo er ganz zu Hause ist. Und das dann zu killen, wo man sagt, wir wissen tatsächlich dann nachher nicht, wohin mit dem Dieter, der sich primär mit diesem Programm auskennt, der das wartet, instand hält, der Ansprechpartner dafür ist, genau. Und wir haben echt keine gute Idee, was Dieter dann tun könnte, weil der kann eigentlich nur das und der möchte das auch gern tun. Das sind schon richtig harte Entscheidungen. Ne? Man hat ja trotzdem als Unternehmerin, als Unternehmer nicht nur eine Verantwortung für die Zahlen und für die Ressourcen, sondern auch für die Menschen, die da arbeiten. Und dann ist die Frage, können wir denn diesen Personen, können wir denen eine Brücke bauen und sagen, hier, du kannst dich auch hier wirksam fühlen. Es gibt ein neues Programm, möchtest du dir das mal angucken? Dann sagt der Dieter, 70 Gründe, warum das neue Programm scheiße ist und das alte war viel besser. Okay, gucken wir es uns trotzdem mal an und schauen, ob wir da einfach einen guten Platz für die Personen finden, die dann hier ihren primären Wirkungsraum verlieren.
Ich glaube, Miriam, du meintest auch, gerade Führungskräfte, ne, die so, also in unserer Organisation gibt es so diese, die sagen, naja, ich muss ja gut so sein, wie ich bin, weil sonst wäre ich ja nicht da, wo ich bin. Und es mag bis dahin ja auch alles richtig gewesen sein, aber jetzt wären sie an der Stelle, wo sie jetzt sind, vielleicht doch zum Problem, nämlich mit der alten Denkweise, ne? So im Sinn von diesem Einstein-Zitat, ich kann die Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen, mit der sie geschaffen wurden. So, und die sind an der Stelle ein Stück weit im Weg, haben aber nicht genug, kriegen nicht genug zurückgespiegelt und haben nicht genug Selbstreflexionsfähigkeit, um das zu erkennen. Und ich glaube, das ist menschlich total verständlich, ja. Er guckt da schon in den Spiegel und sagt, ja, bisher war ich gut so, aber jetzt werde ich zum Problem, stelle ich hier gerade fest. Ich exnoviere mich jetzt mal selbst oder so. Also, das wäre ein ganz neues Erlebnis, muss ich sagen.
Das ist, glaube ich, dieses oder ein ähnlich gelagertes Problem wie das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, wenn eine Organisation sich das leistet, so lange einfach nicht so richtig da zu investieren, dann ist das schade. Und das ist bei dieser Art von Führungskräften vielleicht genauso, wenn eine Organisation diese Fähigkeit zum Feedback und so, zum Reflektieren nicht entwickelt hat. Das beißt jetzt einfach alle in die Füße, wenn das jetzt nicht da ist. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, jemandem zu spiegeln, bei aller Liebe, wir sollten das anders tun. Schau mal, ich würde das so und so machen. Und das ist mein Vorschlag. Was sagst du denn dazu? Wenn dann jemand sagt, Entschuldigung, ich bin hier Vorgesetzter, ich muss mir das nicht mal anhören, dann hat die Organisation ein Problem. Aber die hatte das Problem schon immer.
Und
Wird halt jetzt deutlicher und
jetzt
vielleicht
fällt's mehr und jetzt fällt's mehr und mehr auf, ne?
Ist das ein Generationending? Also mein, wir Boomer, die uns erlebst du ja noch überall in den Betrieben, aber du als jüngere Generation und die dann noch folgenden jüngeren Generationen, die jetzt teilweise auch schon die ersten Leitungsebenen einnehmen, sind die unterschiedlich im Weglassen?
Also ich glaube nicht, dass ich eine ausreichend große Grundgesamtheit habe, um so eine Generationenaussage zu treffen. Da versuche ich mich jetzt ein bisschen
Okay.
rumzumogeln und mich ein bisschen
Ja, dann.
fernzuhalten, billig. Das kommt so wahnsinnig drauf an, zum einen, was in der Organisation für ungeschriebene Regeln gelten. Das ist oft so ein großer Faktor. Und wenn die Regel gilt, wenn du freundlich bist, darfst du alles erstmal ansprechen. Dann kann man, egal welcher Generation, das sagen. Dann gibt es trotzdem Einzelpersonen, ne? Dann sind wir beim Individuum, die Sachen nicht hören wollen, klar, denen das besonders schwerfällt, die vielleicht besonders betroffen sind. Also mein erster Reflex zu antworten wäre, nee, ich glaube nicht, das hängt an der Generation. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass viele Ingenieurinnen und Ingenieure unfassbar emotionslos im besten Sinne sind, wenn man denen sagt, nee, das ist falsch, wir machen es anders. Und dann kann man eine gute sachliche Argumentation hinlegen, weil das das Instrumentarium ist, mit dem einfach diese Berufsgruppe Dinge beurteilt. Ne? Und dann kann man sagen, aha, okay, tatsächlich, also ja, nee, okay, dann machen wir es halt so. Ja, okay, das ist mir jetzt auch egal. Ich will ja, dass es funktioniert. Ob jetzt so oder so, ist mir egal. Also ich glaube, es hängt vielleicht eher so ein bisschen an der Profession und an der Haltung der Personen, ob man denen mit so einem rabiaten, komm, das lassen wir jetzt mal weg, das machen wir anders, ob man denen damit kommen kann. Und die Bubble, in der ich viel unterwegs war die letzten Jahre, eher so HR und Personalbereich, das ist ja ein sehr weltanschauliches Thema. Das ist ja geradezu, geht ja geradezu in so ungesund philosophische Ecken manchmal. Und über der Frage, wollen wir Menschen hier motivieren oder nicht im Unternehmen, da habe ich Tage zugebracht an Diskussionen ohne Ergebnis. Demotivieren wir Menschen, wenn wir ihnen Feedback geben. Darüber kann man monatelang streiten. Kann man sich auch aufhalten dran? Ich sage nein, andere sagen ja, okay, dann stehen wir hier. So, und da kriegt man Menschen halt manchmal einfach nicht weg. Da gibt es keine Wahrheiten, da gibt es Meinungen. Und da. Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass alle Menschen im HR-Bereich so sind, nur damit ich es der Vollständigkeit dazu gesagt habe, überhaupt nicht. Aber ich glaube, da, wo wir in Bereiche kommen, wo man viel mit Meinung und Anschauung arbeiten muss, da ist es viel schwieriger. Als da, wo ich vielleicht Zahlen habe, ne? Oder einfach das herleiten kann und sage, hier, das ist doch für das Ziel, das wir erreichen wollen, ist das doch wahrscheinlich besser. Lass doch mal so probieren. So, jetzt bin ich einmal außen rum meandert. Ich würde sagen, die Generationen sind es nicht.
Ja, aber schon andere Punkte auch genannt. Das fand ich schon toll auch. Und man kann sich ja im Zweifelsfall auch noch immer retten, wenn man dann eben die Position der Zahlen theoretisch hätte, aber man lieber mit den Philosophien rumeiert, sag ich mal, damit man nicht mit den Zahlen relativ schnell klare Fakten geschaffen wären, aber mit denen dann eben nicht arbeiten möchte und die dann nicht heranzieht, sondern eben die dann im Semantischen lässt dann so. Das ist ja bei Behörden oft möglich. Das ist also daher. Genau. Ja. Dankeschön.
Also spannend finde ich, ich komme ja aus dem Bereich, ich sag mal, Produktionssysteme ursprünglich, wo es eben um knallharte Zahlen, Daten, Fakten geht, wo man Sekundenbruchteile einspart, indem man Sachen zum Beispiel weglässt oder Bukayoke-Systeme einbaut oder ähnliches. Sag mal, das Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess beinhaltet auch Exnovation vom Grundgedanken her, dass man eben Sachen optimiert und auf den Prozess guckt, um Zeit einzusparen, Qualität zu optimieren, Kosten einzusparen, Personalkosten einzusparen, whatever. So vom Grundgedanken her, gucke auf das Ergebnis, gucke auf den Prozess und schau, was du optimieren kannst, probier es aus und dann wird es skaliert. Und so werden wir die Nummer eins. Und Toyota war immer das große Vorbild, Toyota Produktionssystem, TPS. Die haben immer gesagt, wir bauen in erster Linie Menschen, in zweiter Linie Autos. Und mit dieser Verbesserungsphilosophie haben die es verstanden, ein System zu bauen, etwas zu produzieren, aber auch Menschen zu entwickeln, nicht auf sich selber zu gucken, auf das Ego, sondern auf das System.
Das ist ein wunderschönes Beispiel, wo halt das Ziel klar ist. Na, wenn das Ziel klar ist, wir müssen hier Autos herstellen, die müssen schnell hergestellt werden, es muss hochwertig sein, wir brauchen wenig Ausschuss, wenig Fehler, wir brauchen wenig Verschwendung, also unsere Prozesse dürfen wenig Verschwendung beinhalten, dann ist das Ziel komplett klar. Dann ist, ich kenne das aus dem früher Refa und dann also MTM-Bereich, wo man natürlich sagt, wir müssen in Griffweiten sein, dass, wie werden mir Sachen angedient und so weiter, dass ich nicht mal beim Langen über den Schreibtisch oder über meinen die Workstation rüber eine Verschwendung habe. Da kann ich natürlich krass optimieren. Man muss aber auch sagen, da hat der handelnde Mensch in der Kette am Ende natürlich extrem wenig Freiheitsgrade. Ja. Und das kollidiert natürlich an einem anderen Ende auch ein bisschen mit der Frage, was darf denn oder was soll denn Arbeit für den Menschen bedeuten? Und wenn ich sage, okay, ob ich jetzt hier Person 1 oder 2 hinstelle, ist mir im Grunde egal. Es ist ja eine Erfüllungsfunktion eines komplett durchgeplanten Prozesses. Dann kollidiert das irgendwo anders halt mit unserer Vorstellung von, wir gestalten Arbeitsräume, wir setzen uns selber Ziele, wir tragen Verantwortung, selbstverantwortlich für unsere Bereiche. Ne? Und es ist einfach eine andere Form, große Ziele arbeitsteilig zu erreichen. Dieses Ziel mit dem Auto, das erreiche ich nur so. Ich kann nicht früh 50 Leute in eine Maschinenhalle sperren und sagen, ihr macht das schon. Das wird bestimmt klasse. Das geht nicht. Das erreiche ich nur so. Und das ist okay. Und andere Ziele, die erreiche ich halt nur anders. Und was davon immer Innovation oder Exnovation zum Ziel beiträgt, das kann dann total unterschiedlich sein. Ich muss mir nur über das Ziel klar sein.
Und der Punkt ist ja jetzt, in dieser neuen Welt, wo Arbeit andere Bedeutung hat und wir diese wundervollen KI-Tools haben, hier zu einer neuen Übereinstimmung zu kommen, auch mit Exnovation, Innovation, ein System. Was lagere ich aus an die KI? Mache ich Cyber-Human Teaming? Ich kann ganz viel automatisieren. Ich kann aber auch KI nutzen, um wirklich sehr innovativ zu arbeiten und Neues zu kreieren und muss aber auch Altes exnovieren. Also wir kommen ja zum ganz anderen Aushandlungsprozess jetzt.
Ja, tatsächlich ist ja die Frage, wenn ich mit einer KI zusammen irgendwas entwickelt habe, einen Text zum Beispiel, wer hat denn den gemacht dann? War ich das dann? Bin ich dann stolz darauf eigentlich? Was bedeutet das denn eigentlich? Bin ich dann stolz, weil ich einen tollen Text geschrieben habe? Oder fühle ich mich dann eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin mit mir selber, fühle ich mich dann ein bisschen doof, weil ohne die KI wäre es vielleicht nicht so gut geworden und die hat hier vielleicht eine geschliffene Formulierung reingebracht, die wäre mir nicht eingefallen. Und da, ne, ich bin ja bekennender Trekkie und es gibt ein wunderschönes Zitat, das treibt mich schon, also jahrelang treibt mich das um. Und zwar sind die da mal wieder auf einem Planeten gelandet, was da halt so passiert bei denen an so einem Donnerstag. Und dann gehen die da in eine Gesellschaft rein, die völlig technikfrei lebt. Und dann tauschen die sich aus und stellen fest, hey, die haben die ganze Warp-Technik und so weiter, haben die alles. Die benutzen sie nur nicht, weil sie haben entschieden, sie wollen das nicht benutzen. Und dann sind natürlich die von der Enterprise sind natürlich total baff und sagen, hey, was soll denn das? Ihr könnt euch das Leben leichter machen und so. Und dann sagt die Frau, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir denken, wenn wir die Arbeit des Menschen eine Maschine machen lassen, dann nehmen wir dem Menschen was weg. Und diese Diskussion, die ist so unbequem, wie man sie sich nur vorstellen kann, die schieben wir alle wie eine große Bugwelle vor uns her. Schon lange, seit die Automatisierung gestartet ist und jetzt mit KI erst recht. Wir schieben das vor uns her, weil noch können wir uns ja mit KI-Tools, weiß ich nicht, bespaßen lassen, wo wir ein Foto hinschicken, dann kommt ein Foto zurück, wo ich eine rote Nase auf habe, ist alles ganz witzig, haha. Aber die Frage drunter, was ist denn Arbeit, was bedeutet Arbeit für Menschen, die schieben wir vor uns her. Und ich würde gerne haben, dass wir uns darüber austauschen, weil die tut richtig weh.
Da haben sich doch ganz viele Theologen schon ewig auch damit beschäftigt. Ne?
Stimmt.
So, was bedeutet Arbeit für den Menschen? Weil wenn er quasi, keine Ahnung, von der Allmutter kommt oder Gottes Abbild ist oder so, dann ist er ja ein Kreator, ein Schöpfer. Und Arbeit trägt ja dazu bei, dass dieser Anteil sich quasi verwirklicht. Aber wenn ich, wie ich bei deinem Thema gut runde, wenn ich jetzt mit KI zusammen was kreiere, glaube ich, hängt es davon ab, wie viel Anteil ich mir selbst zuschreibe in diesem Kreationsprozess. Ja. Also was meine Wahrnehmung darüber ist, wie hoch mein Anteil ist und wie zufrieden ich dann mit mir bin.
Ja,
wenn
stimmt.
Ich aber sage, ne, die KI ist doch 100-mal besser als ich, bis ich so einen Text verfasst habe, hier meinen letzten Aufsatz, ich hirn da drüber rum ewig, ne, und ich rede 5-mal hin und her mit der KI per Chat und ich sag, der schreib's mal in dem Stil, mit dem ich sonst schreibe, und die rotzt mir das einfach raus in unter einer Minute. Da hocke ich vorne dran und denk mir, na bravo, ja, also wozu hast du jetzt Lebenszeit hier vorm Rechner mit Tippen verbracht, weil so viel Spaß macht dir das Tippen per se nicht. Und jemand anderer wird sagen, doch, da hatte ich richtig Laune dabei. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der jetzt wirklich produktiv ist. Ich habe was geschrieben, das hat mir richtig Freude gemacht. Ja, und ob die KI das 3 Minuten schneller kann, ist mir egal. Ich glaube, das hat wieder was mit Haltung und so weiter zu tun, oder?
Das ist ein super Beispiel, was du gerade gesagt hast, weil mir fällt gerade ein, nicht nur bin ich dann hinterher vielleicht stolz oder nicht, ne, da ist dieser Zuschreibungsprozess, aber entwertet das nicht vielleicht am Ende auch, was ich bisher über mich dachte, mein Selbstkonzept. Ne? Ich dachte vielleicht, ich trete in die Welt hinaus und sage, ich bin jemand, der gut Texte schreiben kann. Und dann macht die KI das in 20 Sekunden und zwar vielleicht einen Tacken besser als ich. Entwertet das, ne, was macht das mit mir, mit meinem Bild, was ich bisher von mir hatte, als eine Person, die gut schreiben kann. Und dieses, also dann damit kann ich ja sagen, okay, da brauche ich jetzt gar nicht mehr so stolz sein, weil offensichtlich ist jeder Mensch auf diesem Planeten, der Zugang zu diesem KI-Tool hat, jetzt 20% besser als du. Jetzt, heute hier. Du brauchst dir darauf nichts mehr einbilden, das ist jetzt vorbei. Und das bedeutet was, das können wir uns, glaube ich, noch gar nicht vorstellen. Also ich kriege selber wirklich nicht gegriffen und ich arbeite viel und ständig mit KI und jetzt auch natürlich mit der neuen Firma. Und ich kriege es nicht gegriffen, ob wir daraus irgendwas Schönes für uns machen können. Weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich sehe es noch nicht. Es ist bestimmt irgendwo, aber ich weiß nicht,
aber
wo.
Aber dein Tracky-Beispiel, ne, wo die sich bewusst gegen vorhandene Technologie entscheiden. Da, also ich kenne so, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch, so diese Idee, ich bin wie ein Haus sozusagen gestaltet und in meinem Haus gibt es viele Räume. Also je mehr Räume ich habe, in denen ich halt irgendwas mache, ja, was weiß ich. Ich habe einen Anteil, der gerne gärtnert, ja. Dann bin ich jetzt nicht mehr die Person, die von sich denkt, dass sie super gut schreibt, aber ich bin immer noch die beste Gärtnerin, ne? Weil ich sehe, ich habe die Hände in der Erde und ich sehe direkt, ob da die Erdbeeren kommen oder nicht. Das kann mir KI stand jetzt, kommt die in diesen Raum in meinem Ressourcenhaus noch nicht rein. Den anderen kann die von mir aus besetzen, aber den nicht. Und da ist doch, glaube ich, die Frage, wie viele von diesen Räumen du in deinem Haus hast. Wenn du nur einen hast und da scheißt ja die KI rein, da willst du da nie wieder reingehen, ne? Weil da stinkt's jetzt. Also und fühlst dich auch nicht mehr wohl da drin.
Das ist vielleicht eine Aufgabe, die wir für Menschen entwickeln müssen, die wir so gar nicht sehen, ne? Dass dieses Haushalt Räume haben muss, die nicht durch Technik weggeräubert wird. Ich backe zum Beispiel super gern Brot und ich habe jahrelang auf mein perfektes Sauerteigbrot hingearbeitet, also wirklich jahrelang, kein Spaß jetzt. Aber ich weiß auch nicht, was ich mit meinem Leben mache, wenn jetzt halt ein Brotbackautomat kommt, der einfach mein Sauerteigbrot einfach easy hinkriegt und ich klecker da das Anstellgut rein und Mehl hinterher und dann komme ich am nächsten Tag und da ist da ein Top-Brot raus geworden. Also ich weiß nicht, ob wir nicht halt irgendwann Technik auch in diese dinglichen Bereiche reinlassen werden, da kann man trotzdem noch Freude am Gärtnern haben, ne? Aber man kann auch sagen, ich könnte jetzt auch 4 Wochen in Urlaub fahren und die Erdbeeren überstehen es trotzdem, weil mein Gartenroboter macht es jetzt halt dann, ne? Und der guckt sich die Erdbeeren an und er redet auch mit denen, damit es denen gut geht, so wie meine Mama das zum Beispiel gemacht hat, die ihre Erdbeeren immer besprochen hat, fröhlich. Und war ganz sicher, dass die, zu denen sie nett war, dass die dann besser getragen haben und so. Also wo diese Bereiche sind, die nur uns Menschen vorbehalten bleiben, das müssen wir, glaube ich, neu aushandeln, ne? Und ich weiß auch nicht, ob nicht 51% der Menschheit sagt, nee, komm, wenn ich es mir leicht machen kann, mache ich es mir leicht. Und dass es einen Wert hat, es sich manchmal schwerer zu machen, da fühle ich mich wahnsinnig alt, wenn ich das sage. Aber ich glaube, dass das was ist, was wir neu denken und verhandeln müssen. Ne, dass ich könnte es mit Technik machen, ich mache es, ich gehe da jetzt zu Fuß, allein damit ich nicht total verblöde.
Ich glaube, das ist der Punkt, ne? So, weil da gibt es doch irgendwie so einen Asbach-Science-Fiction-Film aus den 70ern, wo die dann nichts mehr arbeiten und hocken alle verblödet. Ach, und
mehrere, ja.
Ja.
Ich habe schon den Witz gemacht. Ich habe vor kurzem ist mir eingefallen, ich habe einen alten Film geguckt und habe gesehen, dass Leute da auf so einem Schwarz-Weiß-Film, dass Leute da auf einem, war eine Szene auf einem Bahnhof und dass sie da alle ihre Köfferchen getragen haben. Und ich konnte es gar nicht fassen, wie lange wir Menschen gebraucht haben, um unter Koffer Rollen drunter zu machen. So. Ja. Und das habe ich dann geteilt und dann schrieb mir jemand und sagte, ja, ist auch bescheuert, weil wir haben es uns allen so bequem gemacht, dafür gibt es jetzt halt das Fitnessstudios, da müssen wir das dann halt wieder abtrainieren, weil wir unseren Koffer nicht mehr selber tragen. Und dann dachte ich, vielleicht gibt es ja irgendwann sowas Ähnliches wie Fitnessstudios fürs Gehirn, wo wir dann halt einfach unser Gehirn trainieren müssen, aktiv, weil wir es einfach so wenig belasten und brauchen, irgendwann, dass wir schauen müssen, dass wir nicht vor Blöden stehen, freihändig. Alles keine schönen Aussichten, finde ich.
Ja, kommt drauf an. Wir haben ja auch so viele Dinge, die wir im Vergleich zu einem Steinzeitmenschen einfach nicht mehr drauf haben. Ob das jetzt Wahrnehmungen sind an Gerüchen, an Geschmäckern, an sonstigen Sinneswahrnehmungen, denen wir dann irgendwelche Nummern geben in der Hoffnung, dass es dann doch noch irgendwie sowas davon spürbar wäre, von 7. bis so und so 4. Sinn. Und auch hier, dass wir durch die Vertreibung aus dem Paradies von unserer Hände Arbeit leben müssen. Also, aber eigentlich ursprünglich jetzt vielleicht wieder zu dem göttlichen Zustand zurückkehren können, dass wir eben nicht mehr von unserer Hände Arbeit leben müssen oder von der bürokratischen Anteil davon. Das sind natürlich dann Varianten, über die müssen wir uns mal nachdenken. Das ist jetzt natürlich jetzt kein Philosophie-Podcast hier, aber eigentlich ist das schon lange in uns drin, dass wir uns eigentlich nicht über die Arbeit definieren sollten, weil die war mal als Bestrafung gedacht. Ja.
Ja. Ich bin da voll dabei. Ja. Also vielleicht müssen wir auch die Räume in dem Haus von Silke und von uns allen, vielleicht müssen wir einfach neue Häuser bauen, ne?
Und zumindest gucken, dass da verschiedenste Dinge drin sind, durch die wir uns halt als Menschen uns selber begreifbar machen, ne? Dass wir in der Umwelt wirksam sind und Dinge tun und erreichen und Stolz empfinden und Kompetenz erleben und all die Dinge, die halt, die wir vorhin schon hatten, die im Arbeitsleben auch Menschen zufrieden und glücklich machen, ne?
Da sag ich immer, muss natürlich ein Smart Home sein, ne?
Natürlich.
Aber wir alle wissen schon seit langem, und das ist vor der Zeit der KI gewesen, dass wenn wir uns nur über die Arbeit definieren, wir doch am Ende sehr unglückliche Menschen sind. Und viele erleben das auch noch, mindestens im höheren Lebensalter, dass sie einfach sehr unglücklich sind, weil sie sich ausschließlich über die Arbeit definiert haben. Da haben ja schon andere Disruptionen oder Veränderungen in der Arbeitswelt Menschen sehr unglücklich gemacht.
Und wenn ich dann nicht mehr gebraucht werde, weil ich die Kompetenz nicht mehr habe oder die Skills, die heute gebraucht werden, ich bin aber Führungskraft und dann kommt mein Ego und ihr wisst doch, was das jetzt hinausläuft, ne? Dann sage ich, das ist aber ein super Projekt, obwohl das völlig schwachsinnig ist mittlerweile. Aber ich bin hier der Kaiser, ne? In meinem Silo, und dann so schließt sich dann der Kreis, ne? Also wir brauchen alle mehr Räume mit coolen Sachen drin und neuen Skills, Human Skills, die uns Freude bereiten und wir brauchen keine Arbeit mehr. Bürokratismus ist sowieso schlecht und Administration kann man zum großen Teil automatisieren. Was machen dann die ganzen Beamten? Die müssen dann exnovieren und innovieren. Zu 80% sind wir dann ausgelastet mit diesen Themen.
Es ist ja nicht so, als hätten wir nicht eine Menge zu tun als Gesellschaft. So ist es ja nun nicht.
Ja, apropos, du bist ja ehrenamtlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann du arbeitest. Ich sehe immer nur auf LinkedIn, dass du dies machst mit deinen Hunden und da im Altersheim bist und da machst du was ehrenamtlich in der Schule. Ich melde mich an, ne? Habe ich vergessen, Mist. Peinlich. Ja, genau. Genau, wie kriegst du das denn alles unter einen Hut eigentlich?
Ich plane das halt und dann mache ich das halt.
Was?
Ich habe den totalen Luxus, denn ich habe jetzt alle Kinder, die groß genug sind, dass sie sich selber versorgen können und sich selber sortieren. Das heißt, tatsächlich habe ich den Luxus, mir meine Prioritäten gelegentlich auch von Woche zu Woche schieben zu können, wie ich das möchte. Und ich habe entschieden, dass die Welt gerade schwierig ist, das wissen wir alle. Und ich habe entschieden, dass ich in meinem Umkreis, also wenn ich meine Arme ausstrecke und mich im Kreis drehe, das ist so mein Umkreis, dass ich dort Gutes tun möchte. Und zwar mit den Ressourcen, die ich halt habe. Das ist vielleicht auch ein Raum in meinem Häuschen. Und da empfinde ich diese Ehrenämter eben als etwas, was mich nicht belastet und was ich noch unterbringen muss, sondern zum einen als Gegenpunkte zu meinem Brotjob sozusagen. Und zum anderen als Bereicherung, weil ich dort mich kompetent erlebe in Dingen, die in meinem normalen Job nichts zu tun haben. Also die ich dort nicht erleben darf und nicht erleben kann. Ja, zum Beispiel in meinem Job geht es jetzt um, wir brauchen schnell, wir brauchen gut, wir brauchen KI, wir brauchen Zack, wir brauchen das, wir brauchen das. Und wenn ich im Seniorenheim mit so einer Runde Bingo spiele, da spielt Zeit einfach überhaupt keine Rolle. Und wenn ich dann mit jemandem, mit einer Person aufs Zimmer gehe, weil die Person ihre Brille vergessen hat und das dauert 20 Minuten, ja, dann ist das halt so. Dann suchen wir in aller Seelenruhe 20 Minuten die Brille. Und da erlebe ich eine Ruhe, eine Zeit hat, spielt keine Rolle. Das ist was mir niemand anders in keinem anderen Job oder irgendwo geben kann. Und das ist, da bin ich total egoistisch, das liebe ich, das ist schön. Und dann haben wir doch alle was davon.
Absolut.
Ach, wundervoll. Das verbindet dich auch mit Silke. Silke, du arbeitest ja auch total viel ehrenamtlich. Ich weiß gar nicht, wie du das neben deinem 41-Stunden-Job noch unterbringst.
Das ist ähnlich wie bei Gudrun. Das ist quasi das bedient ein inneres Bedürfnis von mir nach Ruhe und weniger Taktung. Und da geht, glaube ich, Spekulationen von mir. Da geht bei mir wahrscheinlich die Herzfrequenzrate runter, ne? Schon fast automatisch. Und mein Hirn schwingt sich, glaube ich, auf einen ganz anderen Zustand ein. Also auf einen, wo nicht mehr ein Gedanke den anderen jagt und das noch und das noch und das musst du noch denken, sondern das machen einfach, bei mir sind es behinderte Senioren, ne? Und die sind total herzlich, manchmal auch nicht. Die können sich halt nicht verstellen. Das finde ich klasse, ja. Wenn die dich nicht leiden können, merkst du es deutlich.
Sofort.
Und wenn sie dich mögen, merkst du es auch deutlich. Und es ist einfach schön.
Das ist auch was, also ich habe im Seniorenheim auch natürlich Personen, die an Demenz erkrankt sind, wo ich genau weiß, wenn wir heute was zusammen spielen oder jetzt was zusammen spielen, dann haben wir jetzt 10 lustige Minuten und das ist danach weg. Und das weiß ich. Ja. Und man macht es trotzdem. Und das ist, also da führt kein Achtsamkeits- und Resilienztraining der Welt hin. Wenn man das macht, dann hat man so, dann ist man so gezwungen, im Besten im Moment zu leben, dass es einfach wahnsinnig, also das erfährt man auf einem ganz anderen Level, als wenn ich hier sitze und versuche so, ich muss jetzt hier resilient in mich reinatmen. da reicht eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht, mit 4 dementen Seniorinnen, reicht für eine Woche, locker.
Ja, wäre das nicht schön, wenn wir in den Betrieben und im öffentlichen Dienst richtig gut exnovieren würden und dann würden wir die Zeit für diese Themen investieren? Dann wäre doch, das wäre doch für die Gesellschaft wundervoll, oder?
Wie realistisch seht ihr denn das?
Also ich glaube, wir lernen ja gerade das Thema Innovation in die Organisation reinzubringen und zwar sehr schmerzhaft im öffentlichen Dienst und sehr mühsam, mühevoll Und ich sag mal, den Skill und die systemische Verankerung von Exnovation, da sind wir, glaube ich, noch Kilometer von entfernt, meine persönliche Meinung. Das haben wir noch, das Wort ist noch nicht mal bekannt.
Aber wir hätten jeden Anlass dazu, nämlich genauso wie es Gudrun erklärt hat. Ja, wir haben begrenzte Ressourcen und wie setzen wir die möglichst vernünftig ein und wie gestalten wir unsere Prozesse so, dass wir auf dem kürzestmöglichen, effizienten Weg da überhaupt hinkommen. Und es geht nur mit Weglassen, ne? Weil ihr kennt doch den Spruch alle mit dem Tannenbaumprinzip. Oben fängt schmal an und jeder, nach unten wird es immer breiter und jeder hängt noch ein Glöckchen mehr dran. Und so sind ja wir, ne? Ganz oben regelt einer was, auf den Ebenen drunter muss es noch weiter ausgeregelt werden, da muss noch ein Prozessschritt mehr dran und so weiter. Und es wird immer breiter und unübersichtlicher und ein Wust an Zeug und beschweren sich dann alle über Bürokratismus, obwohl alle mit den besten Absichten gestartet sind, ne? Kommt das dann dabei raus? Und wenn wir in der Situation exnovieren nicht lernen, lähmen wir uns komplett selbst und von der Auftragserfüllung sind wir dann, oder von der Unterstützung der Auftragserfüllung sind wir dann echt viel, viel zu weit weg. Also wir sind, ja, wir drehen den Motor hoch und der läuft heiß, aber es kommt überhaupt gar keine Umsetzung, ne? Keine Wirkung, kein PS auf die Straße.
Ich würde da gerne eine Verständnisfrage stellen. Und zwar, ich hab einen Gedanken dazu gehabt, den ich entgegentreten lassen würde. Ist denn diese Festschreibe und noch Glöckchen dran und Regelungswut, wodurch ist denn die ausgelöst? Ist es nicht, ohne dass es eine rhetorische Frage sein soll, ist es nicht das Bestreben danach, unklare Zustände zu vermeiden? Also es heißt festzuschreiben, wie irgendwas zu sein hat, um, weiß ich nicht, einen Standard oder um irgendwas festzuschreiben, damit wir keine Räume offen lassen, in denen Menschen einfach willkürlich zum Beispiel irgendwie entscheiden können, sondern zu sagen, okay, da haben wir jetzt offensichtlich einen Punkt, der wurde durch Regelung A nicht abgedeckt, jetzt machen wir halt Regelung A1 noch dran, damit das jetzt besser geregelt ist. Und jetzt dann ziehen wir in die Lande mit A1, jetzt stellen wir fest, oh, noch ein ungeklärtes Problem, dann gibt es Regel A2 dazu, und dann gibt es A2a und so weiter. Also ist es nicht dieses Bestreben, ungeklärte Räume klein zu machen? Steckt das dahinter?
Also ich glaube tatsächlich, wenn man Verwaltung, Exekutive, Menschen machen lässt, die dafür ausgebildet sind, die halten, glaube ich, diese Unklarheit aus, weil es ja genau der Job, ja, du hast hochabstrakte Gesetze, die kein Mensch versteht und dein Job ist es jetzt, da kommt jemand, der hat ein ganz konkretes Problem und das will er gelöst haben und dein Job ist jetzt, das Hochabstrakte auf das ganz Konkrete anzuwenden. Und die Menschen, die dafür geschult sind, die können das auch. Die können diese unklaren Räume jeweils an dem Einzelfall gut und gerecht sozusagen ausfüllen. Ja. Diese Regeln, wie das haargenau geht, was bedeutet im Einzelfall gerecht oder gut? Und das nochmal mit A1, A2, A3, B genau auszudefinieren, das brauchen aus meiner Sicht Menschen, die das nicht gelernt haben, die aber gleichwohl versuchen, diese hochabstrakten Regeln anzuwenden. Die brauchen dann ganz viele Verfahrenseinweisungen und Vorschriften, damit nicht in Kiel das eine anders mache als in München. Ja? Da wäre halt schon die Frage, warum kann man es in Kiel nicht anders machen als in München? Das kommt doch auf den Kontext an. Also ne, vielleicht so. Nee. Also das, die gute Absicht dahinter ist schon sowas wie, gleiche Dinge auch möglichst gleich zu behandeln. Also die Absicht ist eine gute, aber wie eine Hecke, die halt total über den Zaun wuchert.
Ja, also gut, das ist Absicht. Natur, aber die, ja, also gute Absicht ist das eine, aber auch der Verlässlichkeit ist für den Bürger das andere, ne? Der halt dann sich darauf verlassen kann, dass er auch immer gleich behandelt wird, egal wo er wäre. Dass also das gleiche Gesetz auch überall gleich angewandt wird. Bei allem Ermessensspielraum hin und her. Also man will auch was Gutes tun, indem der Bürger eine Verlässlichkeit des Verwaltungshandelns erwarten darf. Und die geht halt im Zweifelsfall auch so weit, dass er sagt, wenn die Kirschen über den Gartenzaun hängen, dann gehören die weg. Punkt. Und nicht nach dem Motto, das ist das System Kirsche, das kann schon mal so über den Zaun hängen. Nee, das muss ich mir nicht gefallen lassen. da irgendwo dazwischen. Da haben wir auch vielleicht eine besondere Neigung in dem Land, in dem wir leben. Dass wir sowas
hohe,
gerne
so
auch
eine
hätten.
Hohe Unsicherheitsvermeidung, die auch kulturell verankert ist, die wir halt haben, ne? Wo man sagen
Genau,
kann,
das
so
könnte
sein,
sein.
kann so sein. Da sind wir nicht so gut drin.
Ja. Aber ich komme
Jetzt
jetzt
haben
aus
wir so
meiner.
viel.
Entschuldigung, ich würde noch gerne eins ergänzen, aber weil du vorhin freundlicherweise so die Kriterien auch für Exnovation genannt hast und auch die Verfügbarkeit von Ressourcen, dann zahlt das ein auf das Ziel. Da sind wir Militärs im militärischen, urmilitärischen Handeln natürlich auch genau so angelegt, aber wir ticken komplett anders. Also wir kämen da nicht bei deiner Lösung raus, ne? Also wir wollen lieber zu viel von den Sachen haben, auch wenn wir nicht alles einsetzen, damit wir noch was über haben. Dann nennt das bei uns dann eben Reserven oder eben Redundanzen, damit wir die Chance haben, dass der erste Sturm uns nicht gleich umkippt. Und damit wir das eben können. Und auf das Ziel heißt nach dem Motto, am Anfang haut man viel zu viel rein, damit man möglichst schnell auch das Ziel erreicht und auch einen ordentlichen Eindruck macht beim Feind. Und dann hoffentlich hinterher dann, wenn man angekommen ist, nicht ausgeblutet ist, sondern eben dann immer noch auch was machen kann. Und das ist eine ganz andere, das bei dem, mit dem Nutzen derselben Worte erzeugt es was ganz anderes als ein wirtschaftlicher Betrieb, der eben da mit ganz anderen oder mit Just-in-Time und mit keine überflüssigen Sachen und sowas hier ganz anderes meint, aber dieselben Worte nutzt. Also wir sind da auch eben komplett anders. Ja. Erstmal per se.
Spannend.
Also exnovieren im Militär würde ich auch in erster Linie im Bereich Anzahl der Weisungen, ne, von dringenden Vergrößerungen von Handlungsspielräumen, ne, denn das ist absolut notwendig. Und exnovieren, sag mal, in so einem Handwerksbetrieb ist sicherlich was anderes als bei uns oder in anderen Kontexten. Ne? Ich glaube, das müssen wir alle lernen und für uns übertragen wahrscheinlich. Ne? Was ich vorhin noch sagen wollte zum Thema Ressourcen, jetzt kommt ja noch lustigerweise hinzu, dass diese Boomer-Generation jetzt ausdünnt im Arbeitsleben. Und wir hier, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel verlieren wir, 20% oder
15.
verlieren,
Ja.
gehen hinüber in den dritten Lebensabschnitt dann oder in den nächsten Lebensabschnitt. Das kommt ja nochmal erschwerend hinzu. Also eine riesige Chance für das Thema Exnovation eigentlich und für euer Produkt Wissensmanagement, eigentlich das Kontextwissen da absaugen.
Also diese Geschichte, die ist ja schon so alt, dass irgendeine Maschine kaputt ist und dann wissen alle, man muss den anrufen und dann kommt der halt nochmal und klopft irgendwo an Stelle X dagegen und stellt dann eine teure Rechnung für 10.000 Euro und alle sagen, warum ist das so teuer? Du hast mir im Hammer einmal gegengeklopft, ja, weil ich halt wusste, wo ich klopfen muss. Und ich glaube, von dieser Art Wissen haben wir in dieser Generation eine so große Menge und wir haben ja schon mit den ersten Unternehmen angefangen zu arbeiten, natürlich jetzt heimlich, bevor wir public gegangen sind, weil wir natürlich unser Produkt verifizieren wollten und unsere Idee und dass die Software einfach das tut, was sie soll. Und da haben wir immer wieder diese Geschichten gehört. Und in jedem Unternehmen gibt es diesen Herbert oder diesen Daniel oder die Marianne, wo alle genau wissen, wenn diese Person nicht mehr ist, dann wird es richtig bitter. Und für diese Person ist es natürlich, denke ich, eine große Wertschätzung, dann zu sagen, guck mal, würdest du uns bitte, bitte da lassen, wo du immer mit dem Hämmerchen gegen geklopft hast? Du darfst gerne in Zukunft vorbeikommen, aber wir würden es gern auch nachts um 4 Uhr selber regeln wollen, damit die Produktion weiterlaufen kann. Und dann ist natürlich die Wertschätzung dafür gegeben, dass man das Wissen auch da lässt. Und ich hoffe, dass wir genau für genau diese Fälle, wo so wertvolles Wissen einfach, wo das die Business Continuity betrifft, dass wir dafür einfach das Produkt jetzt hingestellt haben. Das ist der Anspruch, mit dem wir hier
Ja.
losgezogen sind.
Wow, ich drücke euch die Daumen.
Dankeschön.
Das hört sich gut an. Wir könnten es gut gebrauchen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte Silke nochmal fragen. Silke, du hast dich ja beim Thema Unlearning mit dem ja, spirituellen Aspekt beschäftigt. Kannst du dazu nochmal was sagen? Vielleicht passt das ja auch zum Thema Exnovation. Man weiß es nicht.
Da gibt es ja, ist ja ein weites Feld, ne? So, also je nachdem, welcher Art man folgt oder keine Ahnung, ist man jetzt ein christlicher Mystiker oder ist man ein Zen-Buddhist oder whatever oder ein Sufi oder sonst was, die haben da alles so Traditionen. Und was die aber gemeinsam haben, ist so dieses diesen Grundgedanken, sich leer zu machen, also sich zu machen wie eine Schale oder wie, ich glaube, Schale ist ganz gut, weil Schale, die kann ich ja füllen mit Reis, mit Wasser, wie auch immer, aber das gibt's halt auch als Klangschale. Also ich mache mich zum Resonanzraum, weil wenn ich nämlich total voll bin mit altem, antrainiertem Wissen und eingeschliffenen Gewohnheiten, dann kann ich gar nicht die bessere Variante von mir selbst werden, ne? Das ist ja immer so quasi das Ziel, dass ich die beste Version meiner selbst irgendwie versuche zu werden, aber völlig ohne Anstrengung und also nicht mit einem riesen Stress. Und wie geht das? Also indem ich halt, also manche sagen, dass ich jeden Morgen aufstehe und so tue, als ob es mein erster Tag wäre, also dieser Anfängergeist, oder jede Meditation, die ich starte ich so, als ob ich noch nie eine gemacht hätte und gar nicht wüsste, wie das geht. Und das, finde ich, hat schon viel mit Unlearning zu tun und auch von einer gewissen Eitelkeit auch abzulassen, ne? So, also gerade so beim Thema Meditation, wenn du dich da mal unterhältst, ja, da gibt es dann Leute, die fragen dich, ja, welcher Tradition folgst du denn und wie machst du das und hast du das angeleitet oder mit Musik oder hockst du einfach da und atmest tief? Ja, das sind alles schon wieder so Techniken, und wenn du dich halt einfach komplett leer machst von dem ganzen Zeug, sondern einfach so ein Stück weit, ja, du musst es aber, glaube ich, schon bewusst überschreiben. Also ich, ne, du kannst nicht einfach sagen, so, ich verlerne jetzt einfach, was ich mir jetzt antrainiert habe, ne, so, schwupp, Zauberfee, mach das mal weg, weil dein Gehirn hat's ja eintrainiert. Das ist ja irgendwie automatisiert. Du hast es so oft geübt, dass es ins Unbewusste runter ist und du das einfach automatisiert kannst. Und da ist halt die Frage, kann ich das jetzt überschreiben? Ja, womit denn? Wenn ich mich leer machen soll? Also mache ich ja keine neue Aufzeichnung auf die Festplatte, sondern ich versuche ja quasi da gerade nichts zu machen. Also Leere. Das ist, finde ich, spannend, inwieweit sich das übertragen lässt. Auf Exnovation, da dürft ihr jetzt mal mit einspringen, ne?
Also ich glaube, ich hätte einen ersten Gedanken. Ich glaube, mein
ich lausche dir.
Mein erster Gedanke, das ist ganz spannend, von der Richtung habe ich es doch überhaupt nicht gesehen. Also wirklich gar nicht. Es blitzert jetzt hier in meinem Kopf rum. Aber ich glaube, mein erster Gedanke ist ja, dass ich eine Haltung dahinter habe, die da heißt, das, was ich habe, das ist okay, damit komme ich klar, damit bestreite ich mein Leben, mit dem, was ich gelernt habe, damit komme ich zurecht. Aber ich könnte offen sein dafür, dass es auch anders sein könnte. Ich glaube, das ist es, was wahrscheinlich diese Offenheit ausmacht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Leere, das fremdelt in mir ein bisschen, ich weiß jetzt gerade nicht warum. Aber diese Offenheit zu sagen, ich könnte mir einen Tag anschauen, als ob er völlig neu anfängt oder mit den Augen von jemand anderem oder von meinem Kind zum Beispiel oder von meinem Hund meinetwegen, und mich darauf einlassen, dass ich in einer Welt, wenn ich durch andere Augen gucke, völlig neue Erfahrungen machen kann, die dann mit mir wieder was machen. Ja? Das ist ja eine total gute Haltung. Und ich kann ja dann Dinge erfahren, die ich total doof finde. Dann sage ich, okay, schade, die Augen waren jetzt nicht so schön. Aber ich könnte ja auch total neue Dinge erfahren. Zum Beispiel, dass ich mit einer schwierigen Situation besser zurechtkomme, wenn ich so und so rangehe. Oder dass mir, dass die Nachbarin mich blöd anglotzt, dass mir das einfach gar nichts ausmacht, weil ich gucke einfach heute anders in die Welt. Und für diese Erfahrung grundsätzlich offen zu sein, diese Haltung zu haben, ist, glaube ich, eine sehr schöne. Und da sehe ich schon die Exnovation, weil dann habe ich ja die Bereitschaft, etwas wegzulassen und vielleicht mir was Neues überzustülpen oder anzuziehen oder aufzunehmen als Haltung oder als, wie ich da halt der Welt gegenüber trete. Ne?
Ich glaube, das wäre ein schönes Zimmer in dem Smart Home Haus, was wir dann, was jeder hat, vielleicht ein kleiner Anbau oder ein großer oder ein riesiger Anbau, wo einfach viel mehr epistemische Demut einfach drin ist, dass wir einfach sagen können, ich habe eine Haltung, wo ich davon ausgehe, dass das, was ich denke, vielleicht morgen anders sein könnte, ja, dass es sich morgen verändern könnte, dass ich, dass meine Modelle vielleicht auch falsch sein könnten und vielleicht morgen andere sein können. Diese Haltung find ich schön. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine Grundlage für Exnovation, die mich einfach wachsen lässt irgendwo, wo ich nicht dran kette an alte Sachen, die mich festhalten im Gestern. Und dann werde ich vielleicht auch offen für neue Sachen und stehe dann über den Dingen. Das hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an.
Aber nee. Ich kann zumindest gerade, ne, weil dir ist ja mal wichtig, Bezug zum Thema Führungskräfte. Wenn ich so einen Raum in meinem Haus habe, dann halte ich einfach auch ganz viele andere Meinungen und Dinge einfach aus. Einfach, weil ich die genauso für möglich halte wie mein eigenes, ja. Und ich kehre dann von diesem, ich muss ja gut so sein, wie ich bin, weil dadurch bin ich ja dahin gekommen, wie ich bin, und Klammer auf, und ich bleibe auch so. Da gab es doch früher irgendwie so eine Schlankheitskostwerbung, ne? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst.
Darfst.
Ja. Ja, und das stimmt ja alles. Also bis dahin, ja, war ich gut so, wie ich bin. Aber jetzt mache ich den Raum auf und sage, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also, dass ich den aber halt bewusst mache, diesen Schritt, und sage, da gibt es noch ganz viele andere Dinge, von denen ich jetzt bisher gar nichts weiß, und den Raum mache ich jetzt auf.
Da wohnt wieder
gerade in dieser gigantischen Umbruchphase, in der wir uns befinden, ne?
Ich wollte noch das anstrengende Wort Ambiguitätstoleranz reinschmeißen, weil da muss ich halt gleichzeitig aushalten, dass so, wie ich es bis jetzt gemacht habe, dass es okay ist und dass es aber anders vielleicht auch okay ist, ne? Und wenn mir das keine Schmerzen bereitet, dann ist das fein. Und aus dem Organisationskontext, wenn man da jetzt mit der lernpsychologischen Brille kommt und aus konstruktivistischer Sicht sagt, ich habe natürlich meine eigenen mentalen Modelle mir gebaut, weil sie so funktionieren, und ich habe die geschliffen und optimiert und ich habe mir das konstruiert. Das ist ja auch ein Prozess des Bauens. Und dieses Gerüst, was ich mir da gebaut habe, das verlasse ich eigentlich nicht ohne Not, weil das habe ich ja gebaut, weil es so für mich klappt. Und dann ist es sehr kontraintuitiv zu sagen, nee, das ist alles, was ich mir da mühevoll hingebaut und geschliffen und verputzt habe und alles, das verlasse ich jetzt, weil nebendran könnte es ja auch interessant sein. Das fühlt sich für Menschen, glaube ich, kontraintuitiv an. Und wenn man das aber schafft, das für möglich zu halten, dann ist, glaube ich, da der Raum ganz offen zu sagen, ach, das ist ja verrückt, guck mal, geht ja auch anders. Und ach, guck mal, die Nachbarin ist gar nicht so bescheuert. Und also dann kann man einfach neue Erfahrungen machen, ne?
Das, ekelhaft.
Das nur für möglich zu halten, ist, glaube ich, schon der größte Schritt. Das zu machen, okay, das kommt dann irgendwann. Aber nur es für möglich zu halten, dass eine andere Welt da draußen sein könnte, wenn ich anders hingucke. Jetzt haben wir aber echt das ganz große Besteck ausgepackt, ne? Ja.
Total. Jetzt fehlen noch die Außerirdischen eigentlich, ne?
Da waren wir doch schon. Star Trek.
Stimmt.
Da waren wir auch schon.
Stimmt. Wir haben's. Peter, du wolltest bestimmt auch noch einen Beitrag senden.
Nein, das ist
an die Welt, an die Außerirdischen.
Ich bin da nur beim Känguru, dass er einfach sagt, wenn ich mir vornehme, mir nichts vorzunehmen, nehme ich mir dann immer noch was vor. Und so ist das auch, wenn ich mir vornehme, zu entlernen oder nichts zu tun, bin ich dann, habe ich nicht dann den Kopf voll damit, dass ich mich anstrenge, nicht an nichts zu denken und leer zu sein. Also das ist, und damit bin ich ja wieder voll. Das ist so. Aber das war Philosophie am Montagabend, ja.
Ach, wundervoll. Und ich bringe noch eins zum Schluss. Da gibt es doch diese alten japanischen Tempel, die alle 10, 20 Jahre neu gemacht werden und wieder neu aufgebaut werden. Es sind aber die alten Tempel, ne? Ist das da ein neuer Tempel oder ein alter Tempel, ne?
Das muss ich mir angucken. Das kenne ich nicht.
Ich muss noch mal gucken, wo ich das gelesen habe. Das ist ja auch so ein Horrorthema von mir, ständig lesen zu müssen. Das ist ja furchtbar. Ekelhaft. Schneide ich raus. Da weiß man nämlich nicht mehr, wo man was her hat. Das ist wirklich nervig.
Da gibt es bestimmt eine KI für. Nicht alles.
Oder so ein Tool, was Wissen, Kontext. Ich habe das von gehört.
Ja, vielleicht gibt es da was. Ich google da auch mal. Ach, Google macht man auch nicht mehr. Mist.
Nee,
Mist.
Google ist.
Nee, Google.
Niemand googelt mehr. Nee. Oh. Liebe Gudrun, ich habe mich total gefreut, dass du hier warst und wir das ganze Portfolio von Außerirdischen über Wissensmanagement bis zu Exnovation und Unlearning und Spiritualität abgefrühstückt haben in kürzester Zeit. Das ist ganz hervorragend. Vielen Dank, liebe Gudrun.
Dankeschön. Es war mir eine Freude.
Vielen Dank. Toll.
So, das war unser Zweiteiler mit Gudrun zu einem unserer Lieblingsthemenfelder. Ich fand besonders schön diese Idee, dass wir unser eigenes Haus haben mit bestimmten Räumen, die wir auch verteidigen müssen, Lebensräume, die wir verteidigen müssen oder Skills oder Kompetenzen und das Haus eventuell auch aus- oder umbauen müssen. Fand ich großartig. Vielen Dank, Silke, für dieses Bild, was du uns geschenkt hast. Und das weitere Learning für mich war, dass wir mehr epistemische Demut benötigen und den Mut brauchen, unser mentales Gerüst auch mal zu verlassen. Die Welt ändert sich und wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen in unseren Ansichten ändern, damit wir wieder neue Perspektiven haben. Danke, Gudrun, für diese weitreichenden Perspektiven. Wer noch tiefer einsteigen möchte in die Materie, sollte sich natürlich in erster Linie an Gudrun wenden. Wir haben auch einen Substack-Artikel zu dem Thema, die Kunst des Weglassen, das findet ihr in den Shownotes. Und eine ganz andere Sichtweise auf uns Menschen mit unseren wirklich interessanten Eigenheiten, sage ich mal, hat übrigens Kyra. Kyra ist der Host eines unserer Podcasts und unser KI-Genossenschaftsmitglied. Muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Da werde ich nämlich ganz schön auseinandergenommen und gebe aber mein Bestes, aber man kann ja nicht immer gewinnen. Habt noch einen schönen Tag.